Die Christen in Portugal und Spanien, die für diese Allianzgebetswoche zum Thema Einheit überwiegend die Texte aus dem Epheserbrief ausgesucht haben, die haben sich ganz bestimmt was dabei gedacht. Kein anderer Brief im Neuen Testament betont so das Thema Gemeinde und Gemeinschaft wie der Epheserbrief. Und deshalb lohnt es sich auch einmal, die Stadt Ephesus und die christliche Gemeinde dort ein bisschen näher in Augenschein zu nehmen. Also jetzt auch diesen Eröffnungsgottesdienst ein bisschen zu nützen, um uns an die ganze Allianzgebetswoche und ihr Thema heranzuführen. Da bin ich jetzt der Erste und der Richard Baumgärtner macht nachher weiter. Jetzt als ein erster Teil soll einmal das, was man von dieser Stadt und von der Gemeinde dort noch weiß oder wissen kann, nach fast 2000 Jahren ein wenig im Mittelpunkt stehen und ob das vielleicht das eine oder andere auch hergibt zu dem Thema. Ich möchte über die Anfänge von Paulus dort in Ephesus aus Apostelgeschichte 19 einen kurzen Abschnitt lesen. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Apostels. Soweit mal. Ephesus war mit seinen bis zu 500.000 Einwohnern eine Stadt annähernd so groß wie Stuttgart. Und damit eine der größten Städte des Altertums überhaupt. Ephesus war außerdem eine ganz, ganz wichtige Hafenstadt. Schiffe aus dem ganzen Mittelmeerraum ankerten hier. Auch Paulus kam bei seinem ersten kurzen Besuch in Ephesus, auf dem Heimweg von der zweiten Missionsreise, mit dem Schiff in der Stadt an. Heute ist der große antike Hafen verlandet, weil der Fluss, der kleine Mäander, der ist ja sprichwörtlich geworden, für eine Zierlinie, sowas, weil er so viele Schleifen macht. Und dieser Fluss, der hat dort in der Bucht von Ephesus ganz viel Sand angeschwemmt, sodass der Hafen von Ephesus heute ganz draußen liegen würde und nicht mehr besteht. Kein Schiff, kann in Ephesus mehr ankommen. Und was übrig geblieben ist vom Hafen von Ephesus, das sind Sümpfe. Und schauen wir uns das geschwind auf einem Bild auch einmal an. Hier sieht man, was vom Hafen von Ephesus übrig geblieben ist. Sumpflandschaft. Das Meer ist viel weiter draußen. Das übrigens ist das Übrigbleibsel von dem Diana-Tempel, dem Weltwunder dort. Eine Säule mit dem Storch drauf ist übrig geblieben. Ja. Aber drumherum Sumpf. Und damit bin ich auch bei meinem ersten Gedanken, den ich gern weitergeben möchte. Nicht im Epheserbrief, aber im Sendschreiben der Offenbarung an die Epheser nennt der erhöhte Herr Jesus Christus neben manchem Positiven dieser Stadt, der Gemeinde dort, einen kritischen Punkt, der an die Nieren geht, finde ich wenigstens. Ich habe gegen dich, sagt Jesus, dass du die erste Liebe verlässt. Dieses Sendschreiben nach Ephesus ist zwar etliche Jahrzehnte später als der Epheserbrief dran, aber könnte es nicht sein, dass auch der Apostel Paulus auch schon erste Anzeichen für das Erkalten der Liebe erkennt und deshalb gerade in diesem Brief das Thema Gemeinde und Gemeinschaft so in den Mittelpunkt stellt, nach vorne rückt? Und könnte es sein, dass die versandete und verlandete Hafenstadt heute genau das passende Bild dazu abgibt? Die Liebe Gottes, die an Weihnachten, wir haben noch den Christbaum da und die Krippe, buchstäblich mit Händen zu greifen ist, Gottes Liebe bei uns, in unserer Nähe, die Liebe Gottes, die in der Krippe liegt, dass diese Liebe irgendwie bei uns zu versickern und zu verlanden droht, wie der Mäander in Ephesus. Und zurück bleibt ein ungesunder Sumpf. Und dann kam mir noch der Verdacht, dass man das im Zusammenhalt des Leibes Christi am ersten merkt. Dass man das da am allerersten merken könnte. So war es in Korinth, wo Paulus als Hauptmangel die fehlende Liebe diagnostiziert hat. Könnte es in Ephesus vielleicht ganz ähnlich gewesen sein, wo nach dem Sendschreiben der Offenbarung vieles durchaus stimmte. Die Lehre stimmte, auch die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter dort und der Gemeindeglieder stimmte. Sie können es alles nachlesen in diesem Sendschreiben. Aber wo der Wasserspiegel an Liebe gesunken war und wo das eigentliche Problem war. Eine Beispielgeschichte dazu, die vielleicht manche kennen. Die Enten im Teich kamen nicht gut miteinander aus. Eine Ente grenzte sich von der anderen Ente ab. Deshalb zogen sie Dämme um sich her. Über die Dämme hinweg diskutierten sie, wer wohl den schönsten Teich hat. Kann man ja machen. Einige Enten merkten, dass was in die falsche Richtung lief und erniedrigten die Dämme. Doch die anderen bauten sie schnell wieder auf. Die einen durchbrachen die Dämme, die anderen stopften die Löcher. Endlich hatte eine Ente eine wirkliche Eingebung. Wir müssen, sagte sie, einfach viel mehr Wasser in unseren Tümpel lassen. Einfach viel mehr Wasser in den Tümpel. Dann verschwinden die Dämme. Den Zustrom der Liebe nicht verlanden und versanden lassen. Das wär's, das ist nicht nur für Ephesus, sondern mehr Wasser reinlassen. Ein zweiter Gedanke, der sich daran unmittelbar anschließt. Im ersten Korintherbrief ist die Antwort des Paulus das sogenannte Hohelied der Liebe. Das kennen wir, 1. Korinther 13. Es ist wahrscheinlich in dieser ganzen Welt nie etwas Besseres über die Liebe geschrieben worden als dieses kleine Kapitel mit 13 Versen, würde ich mal behaupten. Im Epheserbrief ist es ganz ähnlich, nur noch mit einer speziellen Zuspitzung. Hier nimmt der Apostel Paulus das Bild über die Liebe, nämlich von der Ehe, der engsten Gemeinschaft und Einheit, die es überhaupt gibt. In Epheser 5 kann man es nachlesen. Und da gibt Jesu Liebe, die sich für uns in den Tod gibt, die gilt nicht nur irgendwem, sondern sie gilt genauso dem Mitchristen neben mir wie mir auch. Sodass ich mir Gedanken machen muss, was möchte denn Gottes Liebe in Jesus jetzt für den neben mir? Im Speziellen meinen Ehepartner, was möchte sie aber auch für den Mitbruder, die Mitschwester neben mir? Um bei der Ehe zu bleiben, schon Pfarrer Oberlin hat bei seinen Traugesprächen Braut und Bräutigam aus verschiedenen Perspektiven, den einen so, den anderen so, auf ein Leporello schauen lassen. Und auf einem Leporello kann man zwei Bilder, wenn man es geschickt faltet, dass man von einer Seite ein Bild sieht und von der anderen. Und dann hat er seine Brautpaare gefragt, was sie denn sehen. Und dann haben die Unterschiedliches geantwortet und schließlich haben sie sich auch in die Haare miteinander gekriegt, weil jeder sah was Verschiedenes. Und wenn sie dann soweit waren, dann hat er gesagt, jetzt tauscht die Plätze. Und dann haben sie das Bild genau aus der Perspektive des anderen gesehen und haben ihren Partner ganz neu verstanden. Genau das ist es, was der Apostel Paulus mit diesem Bild möchte. Dass wir auf den achten, der neben uns ist und, wie er im Ende des Römerbriefs sagt, nicht uns selbst zu gefallen leben, sondern so wie es Jesus auch nicht sich selbst zum Gefallen lebte, sondern uns zu gefallen. So sollen wir dem Bruder, der Schwester neben uns zum Gefallen leben. Noch ein letzter, vielleicht überraschender Gedanke, jetzt nachdem ich viel von Ephesus auch gesagt habe. In einigen sehr alten Handschriften fehlt bei der Adresse im ersten Vers des ersten Kapitels die Angabe Ephesus. Das könnte darauf hindeuten, dass der Brief vielleicht auch für die ganze Region bestimmt war. Denn damals hat der Apostel Paulus ein ganzes Briefbündel losgeschickt. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen erklären. Aber auf jeden Fall waren es mehrere Briefe. Und wie wir vorher aus der Apostelgeschichte gehört haben, hat er seine Arbeit eine ganze Evangelisationsbewegung ausgelöst. Und die ganze Provinz Asien wurde von dem Wort Gottes erreicht. Und so kann es ganz gut sein, dass der Epheserbrief eigentlich für die ganze Region der Christen in der römischen Provinz Asien bestimmt war. Sie sollten diesen Brief hören. Und damit bin ich noch einmal bei unserem Interview mit Paulus von vorher. Er wusste den Hauskreis bei Aquila und Priscilla ganz bestimmt zu schätzen. Aber er wusste auch um den Wert der Stadtgemeinde von Ephesus, die in der Schule des Tyrannus zu 50 oder zu 100 oder zu 200 oder zu 300, das weiß ich nicht, zusammenkamen. Er war zugleich davon überzeugt, dass alle Christen um ihre Muttergemeinde in Jerusalem wissen mussten und mit ihr verbunden bleiben sollten. Fazit. Wer sich absolut setzt als Christ, denkt zu groß von sich und viel zu klein vom Leib Christi. Wir hier in Heiderbach könnten nicht einmal die künftigen Prediger für unsere Gemeinden ausbilden. Wollten wir unseren Horizont am Kirchturm von Heiderbach schließen? Wir könnten nicht einmal die Prediger hier ausbilden. Wir sind auf stellvertretende Ausbildungsstätten in Tübingen, Bad Liebenzell und Fritzlar angewiesen. Genauso wenig könnten wir ausreichend um bedürftige Menschen uns kümmern. Das machen stellvertretend für ein paar Gemeinden die Diakoniestation in Altensteig. Kriegten wir nicht hin. Und so ist es. Paulus vernetzt sich innerörtlich und überörtlich. Und das ist nicht nur Beiwerk, sondern möchte sagen, unerlässlich für den Dienst der Gemeinde Jesu an den Menschen in Wort und Tat im Sinn von Jesus. Einheit leben lernen, dazu haben wir eben auf den Adressaten geschaut. Ephesus samt Region. Und ich denke, man kann manches davon lernen. Man kann aber auch den Absender des Briefes, Paulus, und wie er sein Verhältnis zu den Ephesern gelebt hat, näher in den Blick nehmen. Das wird jetzt gleich Richard Baumgärtner tun.